Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Folge Nummer 6. Wir nehmen Fahrt auf ganz stark. Und ich habe von euch so viel Input bekommen, dass wir sehr, sehr gut durchs Jahr schweben werden. Auch wenn wir jetzt schön am Strand schwitzen, hier werdet ihr viel Italien auch im Winter bekommen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Worum geht es in diesem Podcast? Ich finde, es ist eine gute Mischung. Es geht um die Fischer und es geht um den Traum von der eigenen Wohnung in Italien. Und es geht um Katzen. Das ist nur gerecht. In der letzten Folge hatten wir ja die Hunde. Erzähl doch mal von den Fischern. Erzähl doch mal von den Fischern. Das höre ich seit Jahren. Also fangen wir einfach mal an. Das für mich Erstaunlichste. Keiner der Gradeser Fischer konnte bis noch vor einer Generation schwimmen. Denn das Schwimmen zu lernen, das war eine Sache für die reichen Urlauberkinder. Und vielleicht galt es ja auch als gotteslästerlich, der Madonnina del Mare nicht zu vertrauen, jener Madonnenstatue, die an der Hafeneinfahrt steht und die jeder Fischer bei der Ausfahrt mit einem kurzen Gebet anruft. Aber das Schwimmen nützt einem ja auch nichts, wenn man im November 6 Kilometer vor der Küste über Bord geht. Ob man nun schwimmen kann oder nicht, die Sache ist nach ein paar Minuten im 7 Grad kalten Wasser schnell vorbei. Ein Ausflug in die Physik: Unser Körper kühlt bei gleicher Umgebungstemperatur im Wasser 3-mal schneller aus als an der Luft. Das habe ich lustigerweise vor 2 Wochen in der Settimana Enigmistica gelesen, der Rätselzeitschrift, die ganz Italien in Bann hält. Was Grado neben der Insellage von den meisten übrigen Urlaubsorten an der Adria unterscheidet, ist die Fischereiflotte. Knapp 40 Familien leben noch vom Fischfang und haben ihr eigenes Boot. Selbst in der großen Hafenstadt Triest, wo ich gerade war, in den nächsten Folgen mehr dazu, gibt es nur noch 5 oder 6 Fischerboote. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2023 gaben 110 Gradeser an, vom Fischfang zu leben, was ja gut hinkommt. Denn die Boote werden im Familienbetrieb genutzt, mit Vater und Sohn oder Brüdern oder Cousins. Manchmal auch mit Schwestern und Cousinen. Selten, aber es kommt vor. Gefischt wird sowohl in der Lagune wie auch auf dem offenen Meer. Urlauber, gibt es zu, die im Sommer am Hafen entlang spazieren, finden das Ganze oft romantisch. Aber fahrt mal im November bei 3 Grad in der Nacht raus. Jede Nacht. Ja, tatsächlich. Die Boote legen am späten Abend ab und kommen gegen 8 Uhr in der Früh zurück. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Was holen die Fischer hervor? Goldbrassen, Seebarsche, Meereschen, Seezungen und sonstige Plattfische. Aber auch Venusmuscheln, Miesmuscheln, Jakobsmuscheln und Messermuscheln. Viele der gefischten Muscheln werden direkt nach Spanien geschickt, wo sie in die Paella kommen. Denn spanische Küsten sind interessanterweise relativ muschelarm. Dafür kommen die Lieferwagen aus Spanien mit allerlei Garnelenarten zurück, die es wiederum an der Adria relativ selten gibt. Wochentags gibt es in der Auktionshalle in der Riva Dandolo direkt am Hafen eine Versteigerung des Fangs. Offiziell nicht öffentlich, aber wenn man nett fragt, wird man mal reingelassen. Und das lohnt sich. Es ist eine wirklich hochinteressante Versammlung, die allerdings ganz dezent und ohne Geschrei abläuft. Geradezu unitalienisch. Die Kisten mit dem Fang werden präsentiert. Die Käufer tippen eine Zahl auf ihr Handy und zeigen sie dem Auktionator. Und nur ihm. Wer die höchste Zahl gezeigt hat, bekommt den Zuschlag. Es ist ein Pokerspiel. Wer die besseren Nerven hat, gewinnt. Die allseits präsente Fischerei, ihr wisst es, macht es schwierig, auf der Insel wirklich schlecht zu essen. Wer seit Jahrhunderten vom Meer geprägt ist, der weigert sich einfach, Fisch und Meeresfrüchte zu einer minderwertigen Melange zusammenzuschmeißen. Dazu kommt, dass Grado nie im großen Ausmaß die mittel- und nordeuropäischen Strand- und Pizzatouristen versorgen musste. Spannend, nur die Adligen aus Wien sahen das mal anders, wie historische Speisekarten der Grand Hotels belegen. Die feinen Herren und Damen wollten keinen Fisch essen, denn der galt damals dezidiert als Arme-Leute-Spezialität. Sie verlangten stattdessen Wild, was ihnen auch gereicht wurde. Gut, dass die Lagune von Grado nicht nur fischreich ist, sondern auch mit Gänsen, Enten und sogar Wildschweinen und Rehen besiedelt, die von Insel zu Insel schwimmen. Wildschweine sind ausgezeichnete Schwimmer. Ich kenne einen Inselbesitzer, der in einer Saison 60 Wildschweine erlegt hat. Ganz Grado war im vorletzten Winter bestens mit Wildschwein-Ragout versorgt. Die Lagune von Grado erstreckt sich über 160 Quadratkilometer und ist bei Ebbe etwa 40 Zentimeter tief, bei Flut etwa 1 bis 2 Meter. Darum gibt es in der Lagune auch keine Segelboote. Hier kannst du nur mit ganz flachen, speziell konstruierten Motorbooten fahren. Oder eben rudern, wie früher. Hunderte von Inseln und Sandbänken sind über die Lagune verteilt. Und auf vielen der Inseln haben die Fischer ihre Hütten. Casoni heißen sie. Die sie hübsch herrichten, wie Kleingärtner ihre Parzellen. Bis vor wenigen Jahrzehnten haben hier noch Menschen gelebt. Es gab sogar eine Grundschule mitten in der Lagune. Was im Sommer, da haben wir es wieder, eine recht romantische Vorstellung ist. Im Winter aber, ohne Strom und fließend Wasser, eher nicht. Es gibt sogar ein Kloster namens Barbana mittendrin. Die 22 Mönche empfangen gern Besucher und im Refektorium wird Pasta mit Miesmuscheln serviert. Mittlerweile werden die Casoni auch wirklich wie Schrebergärten genutzt. Fürs gemeinsame Grillen am Wochenende mit Goldbrassen und Tintenfischen und Sardellen und den unfassbar hässlichen, aber auch so köstlichen, beinahe süßlich schmeckenden Heuschreckenkrebsen, Canoche, auf dem Grill. Bloß, man muss sich richtig um sie kümmern. Also nicht um die Heuschreckenkrebse, sondern um die Inselchen. Hier wächst und wuchert es, dass es eine Wonne ist. Auf dem salzhaltigen Boden schießen robuste Pflanzen wie der Santonigo empor, aus dem die Insulaner einen köstlichen Grappa machen. Aber so eine Insel ist auch Verpflichtung. Und wer seine Scholle ein paar Wochen lang nicht besucht, erlebt eine Überraschung. Die Natur holt sich mit Macht alles zurück, was der Mensch mühsam gemäht, gestutzt und angelegt hat. Beinahe täglich muss jemand zur Pflege vorbeischauen. Und nicht wenige Gradeser bieten als rüstige Pensionäre ihre Arbeitskraft genau dafür an. Nicht zuletzt Bruno, den ihr ja aus Meine Bar in Italien kennt. Ich hatte dort geschrieben, was so ein Rentner alles können und machen muss. Bruno ist verantwortlich für die Insel in der Lagune, die 1,5 Hektar groß ist. Auf der Insel gibt es Hühner, Gänse und ein Zuchtbecken für Seebarsche und Goldbrassen. Dazu 2 Wirtschaftsgebäude, viel Gestrüpp und große Rasenflächen. Aber auch Obstbäume, Pinien, Gemüsebeete. Je nach Jahreszeit muss Bruno, der um 7 Uhr morgens auf der Insel ist, Gestrüpp mit der Machete zurückdrängen, vom Sturm angeknackste Äste absägen, den Rasen mähen, die Hühner und Gänse füttern, Eier einsammeln, Frischwasser ins Zuchtbecken einleiten, den Kräutergarten pflegen und stutzen, vielleicht ein Huhn oder eine Gans töten, Tomaten pflücken, Salatköpfe schneiden, Zucchini neu aussehen, die Wege vom Unkraut befreien, den Bootsanleger in Schuss halten, gegebenenfalls neue Bretter vernageln und faserige Taue austauschen. Algen vom stehenden Wasser abschöpfen. Er muss den Generator, der die Insel mit Strom versorgt, mit Diesel befüllen. Manchmal gibt es Probleme mit dem Generator oder mit den Leitungen. Auch da muss Bruno ran. 1,5 vom Wind und Wetter ungeschützte Hektar. Und Bruno ist allein und 75 Jahre alt. Ach ja, auch das eigene Boot und der Motor brauchen viel Pflege. Von der Betankung zur Wartung bis zum Anti-Fouling gegen Algenbefall. Also ihr seht, keine Freizeitbeschäftigung, sondern richtige Arbeit. Auch das Lagunenwasser selbst, mit einem geringeren Salzgehalt als das Meer, ist voller Leben. Hier trifft sich allerlei Getier zum Fressen und Gefressenwerden. Vorzugsweise zum Gezeitenwechsel, der für uns Menschen, in der Lagune zumindest, kaum sichtbar ist. Die Insel- und Lagunenspezialität schlechthin ist das Burrito, weil es auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Und es hat seinen Ursprung auf den Fischerbooten. Denn die Fischer brachten und bringen allerlei unverkäuflichen Beifang mit. Dazu vom Netz zerrissene Fische. Die Stücke wurden oft noch auf dem Boot im eigenen Saft gekocht, mit Knoblauch, Öl und, ganz wichtig, Weinessig verfeinert und mit Polenta serviert. Und richtig viel Pfeffer musste dran. Wichtig, die Polenta darf nicht mit dem Messer geschnitten, sondern muss mit einem Faden portioniert werden, um den Fischern und ihren Gerätschaften an Bord zu huldigen. Wobei unter uns, ich mir ziemlich sicher bin, dass auch auf früheren Fischerbooten immer irgendwo ein Messer aufzutreiben gewesen wäre. Aber mit Italienern soll man tunlichst nicht über kulinarische Traditionen streiten. Da sind sie wirklich sehr empfindlich. Apropos, noch eine Tradition. Zum kräftigen Burrito wird nicht Weißwein getrunken, sondern Rotwein. Meistens der autochthone Refosco oder ein Merlot. Und da muss ich über meine Lieblingstheorie nachdenken, die ich schon immer mal irgendwo unterbringen wollte. Jetzt also hier. Diese Theorie wurde schon in den 1990er Jahren von UCLA-Professor Robert Dudley aufgestellt. Und diese Theorie hat den tollen Namen The Drunken Ape, die Theorie des betrunkenen Affen. Dudley vermutet, dass Alkohol in unserer Entwicklung eine extrem wichtige Rolle spielte. Unsere primitiven Vorfahren entdeckten schon vor Millionen von Jahren überreife und gärende Früchte als exzellente, kalorienreiche Nahrungsquelle. Und Kalorien waren nicht nur nötig, um zu überleben, sondern auch, um unser Hirn wachsen zu lassen und uns letztlich zu den Menschen von heute zu entwickeln. Dudley vermutet, dass Alkoholmissbrauch deswegen so häufig vorkommt, weil wir gewissermaßen in unserer Genetik das Verlangen nach Ethanol eingebrannt haben. Ethanol ist zudem ein flüchtiges Molekül, das Primaten leicht erschnuppern konnten und das die Verlangensschalter umlegte, so wie bei uns heute. Diese Anekdote musste ich einfach unbedingt mal unterbringen. Prost! Nicht nur im Meer vor Grado wird munter gefischt, sondern eben auch in der Lagune. Die Seefischer oder Pescaori del Mar segelten einst weit hinaus bis in den Golf von Triest und nach Istrien oder an die Mündung der Etsch. Der Inselpoet Biagio Marin schrieb: Ein gewisses Gemeinschaftsleben in ihrem harten Beruf und die häufigeren Beziehungen zu fremden Gestaden und Menschen machten sie aufgeschlossener als die Fischer der Lagune. Die Fischer der Lagune lebten dagegen in ihren ärmlichen Strohhütten ohne fließend Wasser oder gar Elektrizität in der größtmöglichen Einsamkeit, betrieben in eigenen Revieren die Fischzucht und allerlei Fischfang. Am Wochenende ruderten sie nach Grado, um ihre Einkäufe zu besorgen und Trinkwasser für die Woche zu holen. Dann ging es rudernd zurück. Zitat Ende. Die Lagunenfischerei erfordert bis heute ein paar ganz besondere Techniken. Es wird einerseits ganz simpel mit Haken geangelt, aber es haben sich über die Jahrhunderte auch ein paar spezielle Netzformen entwickelt, darunter das bekannte Cogolo oder Cogol, eine Art Trichter, der mehrere Meter lang ist, von Metallringen in Form gehalten wird und, klar, nur eine Öffnung hat. Meist wird er morgens am Boden fixiert, abends wird dann geerntet. Es kommt vor allem auf die Ausrichtung an, denn Fische und Tintenfische bewegen sich je nach Saison ganz unterschiedlich. Früher praktizierten viele Fischer auch das Pesca del Go. Sie warteten barfuß durch die Lagune und spürten mit ihren Sohlen die Vertiefungen und Höhlen auf, die manche Fische zur Eierablage oder zum Verstecken graben, darunter Grundeln und Seezungen. Und dann griffen sie einfach zu. Interessanter Fakt, einige Grundeln, es gibt mehr als 1100 Arten, sind Geschlechtswandler. Sie bilden Lebensgemeinschaften mit Korallen, Schwämmen und Riesenmuscheln. Und dort lebt ein Männchen mit mindestens zwei Weibchen. Wird das Männchen gefressen, verwandelt sich ein Weibchen in ein Männchen. Ich saß vor ein paar Tagen mit einem alten Gradeser Fischer namens Francesco zusammen. Das passiert einem hier in Grado logischerweise häufiger, wie gesagt. Immerhin rund 100 Menschen leben noch vom Fischfang. Noch vor einer Generation waren es 300 bis 400. Das Meer ist gesund, aber es macht auch alt, grinst Francesco und zeigt auf seine faltige Haut. Er ist 75 Jahre alt und seit seinem 12. Lebensjahr rausgefahren. Er sagt, nach der Grundschule war Schluss und du musstest ran. Sein Bruder, 12 Jahre jünger als er, fährt immer noch täglich raus. Schwimmen konnte auch er nicht. Ich konnte Francesco ein paar Kinderfragen stellen. Zum Beispiel, warum fahren die Fischer eigentlich nachts raus und machen sich das ohnehin schwere Leben noch viel schwerer? Tja, weil fast alle Fische nachtaktiv sind und besser gefangen werden können. Und auch Angler wissen ja, ein Schatten an der Oberfläche, bei Tageslicht besonders leicht zu sehen, verscheucht alles. Das gilt allerdings nicht für alle Fische. Tintenfische werden auch tagsüber gefischt. Und die Fischer fahren nicht immer genau zur selben Zeit raus, denn sie achten, wie in der Lagune, auf den Gezeitenwechsel. Am besten ist der Wechsel von Flut auf Ebbe, aber auch der Wechsel von Ebbe auf Flut kann sich lohnen. Deswegen fahren sie manchmal um 20 oder 21 Uhr raus, manchmal erst nach Mitternacht. Und noch was. Gibt es weniger Fische in der Adria wegen Überfischung? Das hört man doch überall. Nein, sagt Francesco, es gibt so viele Fische wie auch schon vor 50 Jahren. Es sei genug für alle da. Und wisst ihr was? Wenn mir das ein Fischer erzählt, der davon lebt, dann glaube ich ihm das. Bloß Thunfische gibt es nur noch wenige. Denn die gewaltigen Schwärme werden inzwischen weiter unten an der Adria von riesigen Bootsflotten abgefischt. Bis in die 1960er Jahre gab es in Grado sogar eine große Thunfischfabrik, damals der größte Arbeitgeber des Orts. Letzte Kinderfrage, die ich Francesco stelle. Müssen die Fischerboote eigentlich im Hafen von Grado Liegegebühren zahlen, so wie die privaten Boote auch? Nein, müssen sie nicht. Wäre ja auch noch schöner. Das gäbe einen Aufstand. Und jetzt kommen wir zu meinem allerersten Interviewgast. Ein schöner Kontrast zum rauen Leben der Fischer. Viele von euch träumen ja von einer Ferienwohnung an der Adria oder sonst wo in Italien. Ich werde jedenfalls immer nach Tipps gefragt. Und ich kann ehrlicherweise ziemlich wenig dazu sagen. Einige von euch haben sich diesen Traum ja auch schon erfüllt. Für alle, die noch nicht so weit sind, ich habe mir eine echte Expertin in den Podcast geholt, die uns mal ein bisschen was verraten soll. Diese Frau erfüllt Träume oder zumindest hilft sie dabei. Und deswegen ist sie eben auch mein erster Gast. Sie heißt Sophia Melik-Aslanian, sie ist Rechtsanwältin und sie unterstützt auch noch ehrenamtlich das italienische Honorarkonsulat in Hamburg. Und was sie so besonders macht, sie ist auf Immobilienkäufe in Italien spezialisiert. Sie berät uns also, wenn wir eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen. Denn da gibt es doch einiges zu beachten. Ihr findet sie auf Instagram unter Studio Legale Aslanian. Willkommen, liebe Sophia.
Grazie mille, lieber Stefan. Was für ein herzlicher Empfang. Ich freue mich riesig, dein erster Gast zu sein. Es ist mir wirklich eine Ehre. Und ja, mein Ziel ist es wirklich, Menschen ein Stück näher an ihren Traum vom Leben oder einen Rückzugsort in Italien zu bringen. Mit rechtlicher Klarheit, aber auch mit ganz viel Herz. Denn beim Immobilienkauf in Bella Italia spielen Kopf und Herz oft gleichermaßen mit. Und wenn ich helfen kann, dass beides in Einklang kommt, dann habe ich meinen Job, finde ich, ganz gut gemacht. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich habe mir für diesen Podcast einen Fragebogen überlegt. Es gibt 10 Standardfragen, die ich jedem Gast stelle, und es gibt anschließend Fragen zu dem Gast selbst. In diesem Fall natürlich rund um den Kauf einer Immobilie in Italien. Bist du bereit für die Fragen, liebe Sophia?
Ja, ich bin bereit, klar. Ich freue mich sehr drauf. Andiamo, ich bin neugierig, was du vorbereitet hast.
Los geht's mit den Standardfragen. Deine Lieblingspasta?
Spaghetti vongole, definitiv. Sie erinnern mich immer an den Italienurlaub. Schon früher als Kind in Ligurien oder an der Adriaküste Jesolo. Dieses einfache, ehrliche Gericht. Das Meer auf dem Teller, ein Glas Weißwein daneben, die Sonne im Gesicht. Das ist für mich der Inbegriff von Entschleunigung. Und in diesen Momenten denke ich dann oft, so kann's bleiben. Mehr braucht es eigentlich nicht.
Deine italienische Lieblingsstadt?
Venezia, La Serenissima. Allein der Klang des Namens lässt mich immer schon lächeln. Ich bin halb Armenierin und diese Stadt bedeutet für mich viel mehr als nur Kunst, Wasser und Geschichte. Es gibt eine kleine Insel, San Lazaro del Yermeni. Darauf liegt ein armenisches Kloster, was seit Jahrhunderten ein Ort der Kultur und der Stille ist und für mich ein Ort tiefer familiärer Verbindung. Seit meiner Kindheit fahre ich mindestens 1 bis 2 Mal im Jahr nach Venedig. Und obwohl die Stadt ja total chaotisch ist und alles andere als praktisch, ehrlich gesagt, fühle ich mich dort jedes Mal irgendwie angekommen. Zwischen Nebel, Gondeln, Marmor und Salzluft liegt für mich ein Stück zu Hause.
Dein italienischer Lieblingsurlaubsort.
Das ändert sich bei mir je nach Lebensphase. Aktuell, schon seit fast über 10 Jahren, ist es ganz klar Pesaro in den Marken. Dort verbringen mein italienischer Mann, unsere 4 Kinder und die ganze große Familie jeden Sommer gemeinsam Zeit. Es ist zu einem festen Ritual geworden. Jedes Jahr im Sommer ein Ort, an dem alle Generationen zusammenkommen, sich erholen, lachen, gut essen und einfach das Leben genießen. Pesaro ist jetzt vielleicht nicht so bekannt wie andere Orte, aber genau das macht den Charme für mich aus. Es ist authentisch, familiär und bietet alles, was man für einen richtigen italienischen Sommer braucht. Estate Italiana.
Gibt es ein italienisches Gericht, das du nicht so gern magst?
Ja, tatsächlich. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas unpopulär ist, Trippa alla Romana. Kutteln sind nicht so mein Fall. Ich bin eigentlich ein Allesesser, aber Innereien sind nicht so mein Ding.
Deine erste Erinnerung an Italien?
Ich glaube, meine erste unbewusste Erinnerung an Italien ist eigentlich ein Gefühl. Dieses ganz bestimmte Gefühl, wenn man mit der ganzen Familie im heißen Auto über den Brenner fährt, die Fenster sind alle unten, Landschaft verändert sich. Es riecht dann plötzlich anders nach Pinien, nach Wärme, nach Mediterran irgendwie. Und dann dieser singende Klang der italienischen Sprache im Radio oder am Autogrill, genau. Der erste Autogrill, ein ganz kleines Abenteuer für sich. Und dann plötzlich eben dieses große blaue Schild auf der Autostrada Italia. In dem Moment, als ich Kind war, wusste ich zwar noch nicht so viel über das Land, aber ich wusste irgendwie, dass es sich gut anfühlt. Es fühlte sich schon von Anfang an so nach Heimat an. Und meine erste bewusste Erinnerung ist dann ganz klar unser festes Ritual in Jesolo, Jahr für Jahr mit meinen Großeltern, Eltern, Geschwistern, Cousins, Cousinen. Wir waren viele und wir waren glücklich. Und unser Bagno vor dem Hotel Astor, das war für mich einfach Italien. Einfaches, gutes Essen, den ganzen Tag am Strand, dolce far niente, abends diese schöne italienische Passeggiata auf der von Pinien gesäumten Einkaufsstraße. Von der Piazza Nemba bis zur Piazza Mazzini. Shops, laute Spielautomaten, Sala Giochi, Gelaterie, alles, was das Herz begehrt. Und dann dieser ganz eigene Geruch im Plastikladen, wo man die Gazette kauft, in der Edicola an der Ecke. Du, Stefan, als Adria-Fan weißt bestimmt, was ich meine. In den 80er und 90er Jahren war das echt cool. Und für mich ist es bis heute eine warme Kindheitserinnerung, die sofort ein großes Lächeln ins Gesicht zaubert.
Wenn du zu Hause bist, was gehört für dich zu einem italienischen Abend?
Ein italienischer Abend ist gut, denn wir haben hier eigentlich jeden Tag Italien. Mein Mann ist Italiener und wir haben uns zu Hause unser ganz eigenes kleines Little Italy geschaffen, obwohl wir hier hoch im Norden sind in Hamburg. Das ist jetzt kein bewusst inszenierter Moment bei uns, sondern einfach Alltag. Italienische Morgende mit starkem Kaffee aus der Mokka und lebhaften Gesprächen zwischen Familienplanung, Beratungsgesprächen mit Mandanten. Dann das Mittagessen mit Pasta und allen zusammen am Tisch. Eine kleine Siesta kommt meistens bei mir noch dazu. Und dann diese typisch langen Abende mit gutem Essen, Musik, viel Austausch. Manchmal auch leidenschaftlichen Diskussionen, so wie es sich eben gehört. Es ist generell ziemlich laut bei uns zu Hause und es wird verhältnismäßig wenig geschlafen, habe ich so den Eindruck. Es ist so ein kleines Mikrouniversum, das wir uns hier geschaffen haben und für uns ist das ganz normal. Italien ist bei uns nicht nur ein Land, sondern ein Lebensgefühl, das jeden Tag mitschwingt.
Bester italienischer Song?
Se bastasse una bella canzone von Eros Ramazzotti. Meine Cousine und ich haben den Song schon mit 10 Jahren lauthals mitgeträllert, obwohl wir kein Wort vom Text verstanden haben damals.
Wie sieht dein persönlicher idealer Tag in Italien aus?
Mein idealer Tag in Italien. Das kommt so ein bisschen drauf an, ob ich arbeite oder Urlaub mache. Beides fühlt sich italienisch an, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Wenn ich arbeite, beginnt der Tag meistens sehr früh, immer mit einem Kaffee in der Bar und ein paar Chiacchiere mit dem Barista oder anderen Stammgästen. Danach geht's los, Termine im Büro, Videokonferenzen, Besprechungen mit Mandanten, Treffen mit Maklern, Geometras, Notaren, Ortsbesichtigung von Immobilien. Manchmal nehme ich an Fortbildungen teil, manchmal geht's auch nur zum Notartermin. Mittags immer ein ruhiges, gemütliches Essen, niemals nur ein schneller Snack. Und danach ein Kaffee und vielleicht noch einen Moment Pause. Und dann wird weitergearbeitet bis zum Aperitivo, der vielleicht liebste Moment des Tages für mich. Und dann der Übergang in den Abend, wenn alles etwas ruhiger wird, man draußen sitzt, was trinkt, vielleicht ein paar Zucchini dazu. Das ist für mich pure Lebensqualität, auch wenn ich arbeiten muss. Am Ende natürlich noch ein Abendessen, am liebsten draußen auf einer belebten und lauten Piazza. Wenn ich Urlaub mache, sieht der Tag anders aus. Er beginnt ähnlich, auch da stehe ich früh auf, beginne für mich mit einem Kaffee. Ich nehme mir morgens oft 1 bis 2 Stunden Zeit für mich, in aller Ruhe, bevor die Familie wach wird. Das ist dann meine Zeit zum Lesen, Schreiben und Arbeiten. Und dann beginnt der Urlaub richtig. Keine Termine, keine Planung. Einfach treiben lassen. Am liebsten ans Meer. Ich bin absoluter Meermensch, also ein Mittelmeerkind sozusagen. Spazieren, Muscheln sammeln, ein leichtes Mittagessen mit den Füßen am liebsten im Sand. Da wieder die Spaghetti alle Vongole mit einem kalten Glas Weißwein. Danach schlafen, lesen, entspannen. Vielleicht den Strandverkäufern zuschauen, der Musik aus der Bar nebenan lauschen. Wir liegen immer ganz in der Nähe von der Bar, weil es da so schön lebendig und vertraut ist. Nachmittags dann natürlich Ghiacciolo, Caffè Chacerato, später wieder der Aperitivo mit Meerblick, vielleicht beim Sonnenuntergang. Und abends immer ein gemeinsames Essen mit der ganzen Familie, laut, fröhlich, ausgiebig. Mit einem Digestivo zum Abschluss, langen Gesprächen, viel Lachen, spielenden Kindern. Am Ende natürlich auch ein Spaziergang durchs Dorf, am Strand entlang, barfuß im Sand, manchmal mit den Füßen im Wasser. Das Meer ist für mich ein absoluter Ruhepol. Ich muss es sehen, hören und riechen, gerade im Sommer. Und der Tag endet meist spät, aber das macht nichts. Ich brauche eben nicht viel Schlaf. Hauptsache, die Seele ist voll.
Das perfekte Getränk zum abendlichen Blick aufs Meer?
Ich denke, ein gut gekühltes Glas Weißwein oder ein Spritz, wahlweise mit Campari oder Aperol. Eigentlich ist es aber offen gestanden der Blick aufs Meer, der mir schmeckt. Alles andere ist dann eher Nebensache.
Dein persönlicher Geheimtipp an der Adriaküste?
Meine perfekte Adriaküsten-Kombi. Übernachtung im Hotel Imperial Sport. Tagsüber genießen am Bagno Lallo und abends Aperitivo im Weingut Mancini mit einem kulinarischen Ausflug ins Il Falco Valugola. Authentisch, herzlich und immer mit viel Liebe zum Detail. Viel Cuore und mehr inklusive. Das Imperial Sport ist ein echtes Familienhotel direkt am Strand. Kein Designertempel, sondern italienisches Flair. Herzlich, unkompliziert. Zimmer mit Balkon, riesiger Pool für den morgendlichen Sport nach dem Frühstück und eine Atmosphäre, die man irgendwie so nur in Italien findet. Ein paar Schritte weiter, man ist am Meer. Dort das Bagno Lallo, unser täglicher Treffpunkt. Morgens ein Café al Banco, mittags ein Panino, Spritz mit Meerblick, Kinder toben im Sand, Betreiber kennen wir alle beim Namen. Das ist einfach auch zu Hause, warmherzig und authentisch. Und dann gibt es unbedingt noch auszuprobieren das Mancini, ein Weingut auf einem Hügel im Monte San Bartolo und abends eben direkt am Wasser das Ristorante Il Falco Valugola, direkt am Rande des Nationalparks.
Super, dank dir. Jetzt zu den individuellen Fragen, liebe Sophia. Erzähl doch mal, wer sind deine Kunden?
Meine Mandanten sind im Prinzip so bunt wie Italien selbst, aber es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Die meisten verbindet der Wunsch, sich eben einen lang gehegten Traum zu erfüllen. Ein eigenes Haus oder eine Wohnung in Italien, sei es für den Urlaub oder zum Auswandern oder auch für später als Altersruhesitz. Ich würde sagen, ungefähr 70% meiner Mandanten haben die Immobilie schon gefunden, wenn sie zu mir kommen. Manchmal steht der Kauf auch unmittelbar bevor. Die anderen 30% sind noch so in der Orientierungsphase. Sie suchen, vergleichen, lassen sich beraten. Und ich begleite auch oft schon in dieser frühen Phase, damit sie eben später keine bösen Überraschungen erleben. Viele sind deutschsprachig, also aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Aber ich arbeite auch mit internationalen Familien, Paaren oder Erbengemeinschaften. Manche kommen schon mit einer klaren Vorstellung, andere eher mit einem Gefühl, so à la, ich möchte irgendwo in der Toskana oder irgendwo am Meer oder irgendwo, wo es echt italienisch ist, was kaufen. Und dann gibt's natürlich auch noch die, die plötzlich was geerbt haben und gar nicht geplant hatten, sich mit dem italienischen Immobilienrecht auseinandersetzen zu müssen. Da helfe ich dann auch ganz pragmatisch weiter. Was ich aber bei fast allen spüre, es geht nicht um Steine und Verträge, sondern es geht meistens um Emotionen, um Sehnsucht, um einen Lebensentwurf und darum, diesen Traum eben sicher und realistisch umsetzen zu wollen. Die meisten verlieben sich eben in so eine Immobilie.
Ah, okay. Was ist der größte Fehler, den Immobilienkäufer aus Deutschland oder Österreich in Italien machen?
Der größte Fehler, ganz klar, zu schnell unterschreiben. Viele Käuferinnen und Käufer lassen sich von der Atmosphäre mitreißen. Verständlich, Italien verführt ja auch, ne? Man steht auf einer wunderschönen Terrasse mit Meerblick, der Makler ist charmant, es duftet und man denkt, oh, das ist es, das machen wir jetzt fest. Und dann wird eben vorschnell ein Vorvertrag unterschrieben, das sogenannte Kaufangebot, die Proposta d'acquisto. Oder sogar eine Anzahlung geleistet, direkt an den Verkäufer, ohne die Immobilie geprüft zu haben. Dabei ist genau das entscheidend. Stimmt die Baugenehmigung? Ist alles im Kataster korrekt eingetragen? Gibt es alte Schulden, Wegerechte, Erbstreitigkeiten, illegale Anbauten? In Deutschland ist man es gewohnt, dass der Notar alles prüft. In Italien ist das aber ein wenig anders. Dort trägt man als Käufer viel mehr Verantwortung selbst. Wer da ohne fachkundige Begleitung handelt, kann eben Überraschungen riskieren. Und die sind selten positiv. Deshalb mein Appell, nicht aus dem Bauch heraus kaufen oder einfach auf sein Gefühl nur hören, sondern wirklich mit rechtlicher Absicherung. Der Kauf einer Immobilie in Italien kann ein Traum sein und er soll nicht zum Albtraum werden.
Alles klar. Was ist die größte Besonderheit in Italien, die Käufer aus dem Ausland immer wieder verblüfft?
Eine der größten Besonderheiten und für viele aus dem Ausland vor allem wirklich verblüffend ist, wie komplex und kleinteilig eigentlich das System rund um den Immobilienkauf in Italien sein kann. Viele denken, ich kaufe ein Haus, was kann da schon groß schief gehen? Aber in Italien hängt an einer Immobilie nicht nur ein Kaufvertrag, sondern oft eine ganze Geschichte aus Katasterplänen, Baugenehmigungen, Nachträgen, Nutzungsänderungen, familiären Vereinbarungen und manchmal auch alten mündlichen Absprachen, die nie dokumentiert wurden. Und was besonders überraschend ist, in Italien sind Kataster und Grundbuch im Prinzip zwei getrennte Systeme, die oft nicht übereinstimmen. Es kann auch verkauft werden, wenn etwas so nicht eingetragen ist. Und das sorgt eben bei vielen deutschen oder österreichischen Schweizern Käufern erstmal für großes Erstaunen und oft auch berechtigt für Unsicherheit. Und dazu kommt, dass viele Häuser eben kleine und große bauliche Abweichungen aufweisen, die nie offiziell genehmigt wurden. Ein Fenster mehr, ein Balkon versetzt, ein Anbau. Und auf einmal wird dann aus einem scheinbar klaren Kauf ein kleiner, ja, Behördenmarathon. Aber das Gute ist, wenn man weiß, worauf man achten muss und jemand an der Seite hat, der die Sprache, das Rechtssystem und auch die italienische Denkweise und Mentalität versteht, dann lässt sich das alles sehr gut steuern. Nur eben nicht mal eben so.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Welches war die größte Abzocke, von der du je gehört hast?
Eine Geschichte, die mir wirklich nahe gegangen ist, war die einer Mandantin, die sich einen Traum erfüllen wollte. Eine kleine Wohnung im Latium, ganz idyllisch gelegen von ihrem ersparten Geld. Sie hat mich dann leider erst kontaktiert, nachdem sie den Vorvertrag, also die Proposta d'acquisto, schon unterschrieben hatte und sowohl die Anzahlung als auch die Maklerprovision dummerweise direkt gezahlt hatte, ohne irgendwie rechtliche Prüfung im Vorfeld. Und dann kam das böse Erwachen. Die gesamte Immobilie war ein Schwarzbau, alles völlig ohne Genehmigung errichtet. Das kommt heute nur noch total selten vor. Also ich habe in 15 Jahren Berufserfahrung nur 2 solcher Fälle erlebt. Aber wenn es passiert, ist es natürlich verheerend. Für die Mandantin war das der totale Schock. Es ließ sich nichts mehr rückgängig machen. Die einzige Möglichkeit war hier, gerichtlich auf Rückzahlung der Anzahlung und der Provision zu klagen. Das Verfahren läuft bis heute und bisher konnte auch nur ein Bruchteil des entstandenen Schadens ersetzt werden. Der Makler ist zwischenzeitlich insolvent. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es sich eben ist, sich da frühzeitig beraten zu lassen. Am besten, bevor man etwas unterschreibt oder irgendwie Geld überweist. Wenn man einmal in die falsche Richtung losläuft, kann es in Italien eben einfach schnell kompliziert werden.
Krass. Welche Abzocke konntest du selbst mal verhindern?
Bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich eins vorweg sagen. Das Wort Abzocke gefällt mir persönlich nicht so gut. Auch wenn ich deine Wortwahl, lieber Stefan, sonst sehr schätze, es klingt so ein bisschen, als sei es typisch für Italien, dass man Käufer bewusst über den Tisch ziehen will. Und das entspricht wirklich einfach nicht der Realität, wie ich sie täglich erlebe. Wenn ich Unregelmäßigkeiten feststelle oder feststellen lasse durch einen Geometer, und das passiert tatsächlich oft, dann liegen diese meistens gar nicht in einer bösen Absicht begründet, sondern in Unwissen. Viele Verkäufer wissen schlicht nicht, dass etwas nicht in Ordnung ist, weil sie die Immobilie geerbt oder selbst irgendwann in diesem Zustand gekauft haben, ohne sich je Gedanken über rechtliche oder bauliche Details zu machen. Und genau deshalb ist meine Arbeit auch so wichtig, denn diese besonderen Fälle sind nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall. Ich würde sagen, dass 95% der Kaufberatungen zu irgendeinem Punkt ich darauf stoße, ob es jetzt eine fehlende Genehmigung ist oder ein unklarer Katastereintrag oder rechtliche Altlasten. Ich stoße in 95% der Fälle darauf. Und dann geht es darum, diese Themen einfach rechtzeitig zu identifizieren und bereinigen zu lassen, bevor der Kaufvertrag unterschrieben wird. Ein gutes Beispiel dafür ist übrigens eine Familie, die sich ein wunderschönes Landhaus in der Toskana verliebt hatte. Wirklich, also Bilderbuch-Toskana. Alles wirkte perfekt. Renovierter Naturstein, Olivenhain, traumhafte Lage. Der Makler sagte, alles sei in regola. Zum Glück haben sie mich dann vor dem Vorvertrag doch noch eingeschaltet. Denn bei der Prüfung stellte sich schnell heraus, der Pool war illegal errichtet, Teile des Hauses stimmten nicht mit dem Kataster überein und es lag sogar noch eine Hypothek auf der Immobilie, von der vorher nie die Rede gewesen war. Hätten sie zu dem Zeitpunkt einfach unterschrieben, wäre eine hohe Anzahlung weg gewesen. So aber konnten wir den Kauf erstmal stoppen, Eigentümer zur Nachbesserung verpflichten. Und dann, einige Monate später, kam es zu einem rechtssicheren Abschluss unter deutlich besseren Bedingungen. Und genau das ist im Prinzip Kern meiner Arbeit. Rechtzeitig hinschauen, aufdecken, absichern und dann mit gutem Gefühl kaufen.
Heftig. Gab es auch mal einen Fall, wo du sagen musstest, tut mir leid, da können wir einfach überhaupt nichts mehr machen?
Ja, auch das kommt vor. Einer der vielleicht schwersten Momente in meiner Arbeit ist tatsächlich der, wenn ich sagen muss, es tut mir leid, da können wir jetzt einfach nichts mehr machen. Ein besonders eindrücklicher Fall war ein Erbe. Eine Frau hatte mal eine Immobilie in Italien von ihrer Tante geerbt. Ich glaube, irgendwo in Kalabrien war das. Ein wunderschön gelegenes Grundstück mit einem kleinen Haus drauf. Sie war voller Emotionen, voller Dankbarkeit, wollte das Haus erhalten, sanieren, vielleicht sogar selbst nutzen. Als wir dann aber alle Unterlagen prüfen ließen, stellte sich heraus, die Erbschaft war nie formell in Italien angenommen worden. Die Immobilie war im Grundbuch noch auf den Großvater eingetragen. Es gab nie eine Katasterangleichung. Und das war der Tiefpunkt. Das Haus selbst war baulich so verändert worden, dass es heute gar nicht mehr genehmigungsfähig gewesen wäre. Also gar nicht verkehrsfähig. Man kann das so gar nicht verkaufen. Das bedeutete, keine Legalisierung möglich, keine Nutzung möglich, kein Verkauf, kein Zugriff. Rechtlich blockiert auf allen Ebenen. Wir haben alles versucht, mit dem technischen Amt gesprochen, alte Erben ermittelt, versucht das Ganze zu rekonstruieren. Aber es war einfach schlicht zu spät. Zu viele Jahrzehnte ungeklärter Besitzverhältnisse, keine Dokumentation, keine Nachweise. Und am Ende blieb dieser Mandantin nur die Erkenntnis, dass diese Immobilie zwar ideell viel bedeutet hat, aber rechtlich und wirtschaftlich unbrauchbar war. Und das gehört auch zur Realität. Nicht jede Immobilie in Italien lässt sich retten. Vor allem, wenn jahrzehntelang niemand hingeschaut hat. Deshalb, je früher man sich kümmert, sei es beim Kauf oder bei einer Erbschaft, desto besser. Denn manchmal ist leider wirklich nichts mehr zu machen.
Okay, blicken wir optimistischer in die Zukunft. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich sehe eine Wohnung für 300.000 Euro und bin verliebt. Mit welchen Nebenkosten muss ich rechnen? Und was müsste ich dir zahlen, damit alles vernünftig verläuft?
Also, wenn du eine Wohnung für 300.000 Euro in Italien ins Auge fasst, solltest du realistisch mit Nebenkosten von, ich sage jetzt mal grob, 10-15% rechnen. Je nach Region, Objekt, Nutzungsort, Art. Also das heißt konkret, hast du einmal die Grunderwerbsteuer? Das sind meist zwischen 2-9%, je nachdem, ob Erst- oder Zweitwohnsitzkauf. In vielen Fällen wird die Steuer auf den Katasterwert berechnet, in den allermeisten Fällen. Der ist dann oft viel niedriger als der Kaufpreis, was die Steuerlast deutlich reduziert. Dann kommen Notarkosten dazu. Ich sage jetzt mal grob 1.500 bis 5.000 Euro, je nach Aufwand. Die Maklerprovision, das sind in der Regel 2 bis 8%, oft vom Käufer und Verkäufer zu leisten. Kataster- und Registergebühren, gegebenenfalls Übersetzung von Dokumenten für die Bank, wenn man finanziert oder sonstiges. Und dann natürlich noch mein Honorar für die rechtliche Begleitung und Beratung. Vom ersten Vertragsentwurf über die Prüfung der Unterlagen, Kommunikation mit Maklern, Notar, Geometra bis hin zur Begleitung beim Notartermin. Aber, und jetzt kommt das Bonusargument, das ich ungern verschweige. Ich versuche, meine Beratungskosten quasi immer wieder reinzuspielen. Und zwar, indem ich gerne bei den Kaufpreisverhandlungen unterstütze. Was viele nicht wissen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin halb Armenierin. Und Stefan, ich weiß nicht, wie gut du dich da auskennst. Wir Armenier sind bekannt dafür, sehr gut und sehr gerne zu verhandeln. Und ich liebe das. In den meisten Fällen gelingt es mir, im Kaufpreis nochmal was rauszuholen. Durch geschickte Argumentation oder durch das Aufzeigen von rechtlichen Unsicherheiten, die vorher keiner gesehen hat. Und schwupps ist wieder ein bisschen mehr Luft im Budget. Vielleicht für neue Fliesen, ein Espresso mit Meerblick oder eben für mein Rundum-Sorglos-Paket. Fazit, ein bisschen investieren und am Ende viel sicherer, entspannter und vielleicht sogar günstiger ans Ziel zu kommen. Das ist doch ein ziemlich guter Deal, wie ich finde.
Boah, ein Immobilienkauf ist so teuer, sagen jetzt manche. Muss es dann noch eine Anwältin sein? Was antwortest du?
Wenn mich jemand fragt, muss denn auch noch eine Anwältin sein? Ein Immobilienkauf ist doch eh schon so teuer. Dann antworte ich meistens mit einem Schmunzeln. Ein Haus in Italien kaufen ohne juristische Begleitung ist ein bisschen wie nachts in einer fremden Stadt ohne Navi loszufahren. Klar, man kann Glück haben, man kommt vielleicht sogar irgendwie ans Ziel. Oder aber eben, man landet auf einer Einbahnstraße, zahlt Maut für eine Strecke ins Nirgendwo und merkt es leider erst, wenn es richtig teuer wird. Oder aber man baut schlimmstenfalls einen schweren Unfall. Oder anders gesagt, niemand käme auf die Idee, eine Immobilie ohne Notar zu kaufen. Geht ja auch gar nicht anders. Aber beim Thema Anwalt wird dann plötzlich gezögert. Dabei ist der Notar in Italien neutral. Also er setzt den Vertrag um, aber er prüft ihn nicht für dich als Käufer. Er berät dich nicht. Ich bin auf der Seite der Käufer. Ich bin die, die sagt, Moment, da sollten wir nochmal genauer hinschauen oder das verhandeln wir besser nochmal. Und genau darum geht's. Ich verstehe mich nicht als zusätzlicher Luxus, sondern als Sicherheitsinvestition. Wie der Gurt im Auto, sage ich immer gerne. Man hofft, dass man ihn nie braucht, aber wenn etwas passiert, ist man heilfroh, dass er da war. Und im besten Fall sorgt er einfach nur dafür, dass du sicher, stressfrei und mit einem richtig guten Gefühl zu deinem italienischen Traumziel kommst. Win-win. Oder sagen wir auf Italienisch tutti contenti.
Super, vielen Dank, liebe Sophia. Ganz wunderbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habt ihr noch Fragen an sie? Könnt ihr mir gern schreiben, ich leite alles weiter.
Grazie mille, caro Stefan, es war mir eine große Freude. Und ja, klar, ich komme sehr gerne wieder. Wenn ihr Fragen habt rund um Immobilien, Italien, das deutsche Vita dazwischen, dann schickt sie mir gerne. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Alla prossima.
Super, das war mein erster Gast. In 2 Wochen geht es mit einem weiteren Gast weiter. Und jetzt reden wir über Katzen in Grado. Denn letzte Folge hatten wir Hunde und jetzt sind die Katzen dran. Mehrere Leser und Hörer haben mich gefragt, gibt es in Grado keine Katzen? Wir sehen nie welche auf der Straße. Haben die etwa Inselverbot? Wundert sich Erich W. Nein, es gibt reichlich Katzen. Sie leben aber ganz italienisch in größeren Gemeinschaften, statt als Einzelgänger durch die Gegend zu stromern. Es gibt regelrechte Katzen-Hotspots, darunter das leerstehende Hotel in der Via Roma, wo sich ein Dutzend Katzen aufhält und von den Anwohnern gefüttert wird. Aber auch auf der Insel Schiusa sowie in der Nähe vom Camping Al Bosco, wo sich ebenfalls Katzenfans um die Fütterungen kümmern. Vermutlich gehen zudem gerade in der Saison viele Katzen auf Tauchstationen, weil es ja so viele Hunde in Grado gibt. Ganz viele Touristen nehmen den Hund mit in den Urlaub. Das war ja das große Thema der letzten Folge. Und Valentina, die ihr aus dem Buch Mein Leben am Strand kennt und von der ihr gleich noch mehr hören werdet, hat 7 oder 8 Katzen in ihrer Wohnung. Hier kommt ein Kapitel aus Mein Leben am Strand. Valentinas Rauchzeichen. Valentina hat das Liegen perfektioniert. Sie hat den Sonnenschirm direkt links neben uns und verbringt ab Mai jeden Vormittag konsequent in der Horizontalen. Das heißt, nicht ganz. Das Rückenteil ist ein paar Winkelgrade erhöht, damit ihr die Asche ihrer Zigarette nicht ins Gesicht fällt. Sie ernährt sich tagsüber nämlich ausschließlich von Zigaretten. Am Morgen trinkt sie einen schwarzen Kaffee und isst angeblich dazu ein Croissant, wobei sie aber noch nie jemand beobachtet hat. Am Abend trinkt sie ein Glas Pinot Nero. Sie ist schon zu Beginn der Saison tiefbraun gebrannt und hat, obwohl sie über 60 ist, die Figur einer Balletttänzerin. Kein Wunder bei der Diät. Im Hochsommer wird sie so schwarz, wie man nur werden kann. Ich kann mir niemanden vorstellen, der ihre Bräune schlägt. Träte sie im Fernsehen auf, müsste sie vermutlich runtergeschminkt werden, wie es in diesem Fall tatsächlich heißt. Das geschah mit Dieter Bohlen und Thomas Anders von Modern Talking, die ja in den seligen 80er Jahren in Deutschlands Solarien um die Wette bräunten. Valentina war Literaturkritikerin, bietet jetzt aber Schreibseminare online mit Hilfe von AI an, was ungeheuer profitabel zu sein scheint. Sie arbeitet von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens, dann liegt sie bis zum frühen Nachmittag rauchend und lesend am Strand. Um 18 Uhr isst sie zu Abend, um 20 Uhr liegt sie im Bett. Ein für Strandbewohnerinnen und auch für Italienerinnen durchaus ungewöhnlicher Rhythmus. Sie ist eine Person wie aus einem Pedro Almodovar-Film und unsere beste Strandfreundin. Derzeit schmiedet sie offene Rachepläne gegen ihren Mann, der sie nach 31 Jahren Ehe nicht nur für eine Jüngere verlassen, sondern mit ihr auch noch ein Kind gezeugt hat. Nein, eigentlich schmiedet sie Rachepläne gegen die Jüngere. So will sie meine ältere Tochter, die gerade den Führerschein gemacht hat, dazu überreden, die Nebenbuhlerin zu überfahren. Denn als Fahranfängerin gelte das dann nicht als Mordanschlag, behauptet sie. Sie erzählt das alles sicher nur aus Spaß, aber wetten würde ich nicht drauf. Mit Valentina kann man wunderbar lästern, was einen integralen Bestandteil des Strandlebens darstellt. Sie hat eine feine Beobachtungsgabe und zu jeder Person eine ebenso brettharte wie amüsante Meinung. Sie würzt alles mit einem Schuss Obszönität. Wie kann man mit so einem Kerl nur ins Bett gehen wollen? Pfui Teufel! Die man ihr lächelnd durchgehen lässt, ja, über die man sich regelrecht freut. Das Erstaunliche ist auch das sofortige Umknipsen ihrer Gefühlswelten, was man niemandem abnehmen würde, der nicht Italienerin ist. Sie zieht in schönstem, unflätigstem Maße über den unfähigen Vizedirektor der Strandverwaltung her. Dann kommen meine Töchter, ihr Gesicht hält sich auf, sie ruft Amori und knutscht sie ab. Und wenn sie damit fertig ist und die beiden von Kopf bis Fuß durchgelobt hat, der Vorgang kann einige Minuten dauern, schaltet sie unmittelbar um, knüpft an ihre Tirade an und sagt Sätze wie, mir kommt's hoch, wenn ich nur sehe, wie der Kerl seinen Polokragen hochstellt. Das alles klingt auf Italienisch zwar schöner, ändert aber nichts am Inhalt. Lästern ist übrigens viel besser als sein Ruf. Die US-Forscher Megan Robbins und Alexander Caron glauben, dass Lästern einen sozialen Klebstoff darstellt, mit dessen Hilfe Freundschaften geformt und Netzwerke gebildet würden. Der britische Psychologe Robin Dunbar stellt sogar die These auf, dass die Entwicklung der Sprache ohne Klatsch und Tratsch unmöglich gewesen wäre. Außerdem ist Lästern selten so schlimm und intrigant, wie man meinen könnte, sagen die Forscher. Es wird viel weniger böse getratscht als vermutet. Allerdings gehörte Valentina nicht zu ihrer Versuchsgruppe. Ich glaube, Ivano und Valentina hatten mal was miteinander. Sie streitet das allerdings ab, und zwar auf Valentina-Art. Sie nimmt die Zigarette von den Lippen, steckt sich den Zeigefinger der freien Hand in den Mund und imitiert ein heftiges Würgen. Unterm Sonnenschirm beschimpft sie ihn als Cretino, was dank Valentinas fortlaufender Verwendung und perfekter Betonung eines meiner Lieblingsschimpfwörter geworden ist. Valentina, wie gesagt, lässt nichts raus, obwohl sie sonst recht freigebig über ihr Liebesleben plaudert. Und jetzt darf sie es ja auch und lässt es ordentlich krachen, obwohl die Jüngere ihres Ex-Manns immer noch auf ihrer Todesliste steht. Ich werde aber zusehen, dass ich im Laufe dieses Sommers ein bisschen mehr rausbekomme. Ihr Repertoire an Schimpf- und Schmähvokabular ist jedenfalls grenzenlos. Ich höre ihr jedes Mal staunend zu und in ihrer Gegenwart werden selbst die Möwen rot. Und wer das gesamte Repertoire auf einmal abrufen will, muss einfach nur kurz die neue ihres Ex-Manns erwähnen.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Wenn schon Italien, dann richtig. Meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Was für ein großartiges Werk. Elena Ferrante erzählt die Geschichte zweier Freundinnen im Neapel der Nachkriegszeit. Und zwar in 4 Bänden. Buchhändlerinnen, die angeben wollen, sprechen von einer Tetralogie. Ihr schmeckt beim Lesen den Staub von Neapels Straßen auf der Zunge, spürt die Hitze in den engen Gassen und die Beklemmung der beiden, die verzweifelt versuchen, sich aus den gesellschaftlichen Ketten zu befreien. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, was Charles Dickens für London war, ist Elena Ferrante für Neapel. Nicht übertrieben. Und erstaunlich, Elena Ferrante ist das Pseudonym einer Autorin, die bis heute unbekannt geblieben ist.
Die italienische Zahl.
Wie viel Prozent aller Gerichte, die in italienischen Haushalten gegessen werden, sind Fertiggerichte? Der höchste Wert in Europa? Großbritannien 50,7%. Krass. Deutschland nicht viel besser, 46,2%. Österreich etwas besser, 35%. Italien, mal kurz raten, 13,4%. Die zweitniedrigste Zahl in Europa. Niedriger liegt nur, Portugal, 10,2%.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Abbronzatura milanese. Dieser Begriff ist die Rache des kleinen Mannes an den Reichen und Mächtigen. Denn die Abbronzatura milanese, die Mailänder Bräune, wurde der Spottbegriff der armen Küstenbewohner für die wohlhabenden Büromenschen der Metropolen, die im Sommer die Strände eroberten. Er bezeichnet nichts anderes als weißen, käsigen, ungesund wirkenden Teint, entstanden durch zu viel Büroarbeit, zu häufiges Checken wichtiger Mails, allzu akribisches Starren auf das Schwanken der Kurse. Aber hinter all dem Spott steckt auch eine soziokulturelle Zeitenwende. Das Phänomen der Mailänder Bräune erzählt nämlich eine Geschichte der Globalisierung, die den Italienern überhaupt nicht recht ist. Denn früher verbrachte man den Sommer am Meer, senza se e senza ma, ohne Wenn und Aber. Mindestens 4, meistens aber 6 bis 8 Wochen setzte das wirtschaftliche Leben komplett aus. Jedes Geschäft hatte geschlossen, auch krank werden sollte tunlichst niemand, denn auch die Ärzte lagen im Sommer am Strand. Das hat sich fundamental geändert. Keine Bank, keine Designfirma, kein Autozulieferer kann sich mehr einen mehrwöchigen, gar mehrmonatigen Sommerurlaub wie früher erlauben. In den weltweit vernetzten Wirtschaftsbeziehungen arbeitet niemand mehr bloß für die Nachbarschaft, wie jener Kfz-Mechaniker aus Neapel, der ein Schild an der Garagentür anbrachte. Paolo hat genug verdient. Er ist jetzt am Meer. Die einst endlose Saison wurde mittlerweile auf die Tage rund um den Ferragosto eingedampft. Und deswegen hat sich die sommerliche Lebensform des Pendolarismo herausgebildet. Noch ein italienisches Wort. Die Kinder werden mit der Mutter, seltener dem Vater oder den Großeltern zwar für den ganzen Sommer an den Strand geschickt, aber der Geldverdiener oder die Geldverdienerin hält am Schreibtisch brav die Stellung und pendelt am Wochenende von der Stadt bis zum Meer und wieder zurück. Inzwischen arbeiten in Italien auch immer öfter beide Elternteile, so dass stabile, generationenübergreifende Familienstrukturen immer wichtiger für den Strandurlaub der Kleinen werden. Und dieser Nebenschauplatz der Globalisierung ist der Gesichtsfarbe der Mailänder und aller anderen Großstädter nicht gerade dienlich. Und das war die Kaffeemühle in Pinos Bar, wo ich gerade sitze. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, empfehlt diesen Podcast gern weiter und schaut auf postausitalien.com vorbei. In der nächsten Folge haben wir einen Gast, der die Geheimnisse der Adria erforscht. Das wird ganz spannend, versprochen. Bis bald und immer Deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!